Ich grüße Sie. Wunderschönen guten Tag. Wir möchten in dieser Vorlesung partielle Differentialgleichungen lösen. Und gemacht haben wir das eigentlich schon im letzten Semester in der Numerik von Differentialgleichungen. Da haben wir nämlich einfach den naiven Ansatz gewählt, wenn wir eine partielle Differentialgleichung haben, ersetzen wir die Ableitungen, die da drin stehen, durch finite Differenzen. Auf die Art und Weise wird aus dieser einen unendlich dimensionalen Gleichung, wo wir Funktionen suchen an unendlich vielen Punkten und die Funktionen sollen mit irgendwas anderem und Ableitungen davon übereinstimmen an unendlich vielen Punkten. Also wir haben diese unendlich vielen Gleichungen in unendlich vielen Unbekannten, haben wir einfach ersetzt durch endlich viele Unbekannte, nämlich die Funktionsauswertung auf einem Gitter, haben die Ableitung entsprechend ersetzt durch finite Differenzen und haben gefordert, dass eben auch an diesen Gitterpunkten dann entsprechend diese diskretisierten Gleichungen gelten sollten. Also haben das Ganze ersetzt durch endlich viele Gleichungen in endlich vielen Unbekannten, haben die gelöst und wenn die Anzahl der Punkte gegen unendlich geht, dann gehen die finiten Differenzen gegen die wahre Ableitung. Das heißt, in dem Sinne hatten wir eine konsistente Approximation, die uns zumindest die Hoffnung gegeben hat, dass wir auf die Art und Weise die Gleichung wirklich lösen können. Das Ganze hat numerisch wunderbar funktioniert, allerdings konnten wir sehr, sehr wenig darüber zeigen. Wir konnten sehr, sehr wenig, also nur für sehr, sehr spezielle Fälle hatten wir Konvergenzresultate. Und das ist in der Praxis natürlich was nicht sehr befriedigend ist. Wenn Sie sich vorstellen, Sie lösen partielle Differentialgleichungen, um ein neues Auto zu entwerfen am Computer, dann ist es ärgerlich, wenn Ihr Computerprogramm Ihnen ausspuckte, dass das ein ganz, ganz tolles Auto ist. Dann bauen Sie den Prototypen und stellen fest, oh, das Auto ist doch, es ist viel schlechter als im Computer simuliert. Das hat Sie dann eine Menge Geld und Zeit gekostet als Firma. Wenn Sie an medizinische Tomographie zum Beispiel denken, wenn Sie Ströme durch den Körper von einem Menschen schicken oder Wärme durch den menschlichen Körper schicken und dann berechnen, wie müsste der Strom eigentlich fließen, wenn der Mensch gesund wäre, wie ist er tatsächlich geflossen, vergleichen das Ganze, um ein Bild vom Innern zu bekommen und stellen fest, der Mensch muss unbedingt dringend sofort operiert werden, oder er muss dringend sofort eine ganz furchtbar aggressive Chemotherapie bekommen und Ihr Computerprogramm hatte einfach Unrecht und das Bild war falsch, was der Arzt gesehen hat, dann geht es da um Menschenleben, ob die Mathematik die richtige Lösung liefert oder nicht. Das heißt, wir haben ein ganz großes Interesse daran, vernünftige Algorithmen zu haben, die nicht nur in der Praxis gut funktionieren, sondern für die wir auch wirklich unsere Hand ins Feuer legen können, dass die wirklich garantiert konvergieren. Da kamen wir mit den finiten Differenzen nicht besonders weit und wir haben festgestellt, dass wir überhaupt unzufrieden sind mit dem ganzen Ableitungsbegriff. Also wenn wir eine partielle Differentialgleichung hinschreiben und wir haben Koeffizienten, die Sprünge haben, was in der Praxis hervorkommt, wir können uns vorstellen, dass Materialien ja zusammengesetzt sind aus zwei verschiedenen, zumindest idealisiert haben sie dann einen Koeffizienten, der Sprünge hat, dann passt irgendwie das ganze Konzept der Differentialgleichung nicht mehr, obwohl das physikalisch eigentlich immer noch alles Sinn ergibt und sie das physikalisch bauen können und ausmessen können. Und was wir deswegen machen zu Beginn der Vorlesung jetzt, ist, dass wir uns erstmal überlegen, dass wir den Ableitungsbegriff an sich, nein, nicht umschmeißen, aber so weit erweitern, dass wir auch mit springenden Funktionen umgehen können. Und dafür laufen wir erstmal in die falsche Richtung. Wir haben nämlich einen Raum eingeführt von Funktionen, die ganz, ganz furchtbar glatt sind, die also nicht nur keine Sprünge haben, nicht nur stetig differenzierbar sind, sondern die c unendlich sind. Den Raum d Omega, den Raum der Testfunktion, haben wir eingeführt als Funktionen, die c unendlich sind und die außerhalb von einer offenen, deren Träger, also wenn wir eine offene Menge gegeben haben, dann ist d von Omega ist der Raum der c unendlich Funktion, deren Träger komplett in dieser offenen Menge liegt. Und Träger in der offenen Menge, beachten Sie immer, bedeutet, wenn wir hier eine offene Menge Omega haben, das ist unser Omega, und dann haben wir eine Funktion, wenn der Träger in Omega liegen muss, der Träger ist der Abschluss aller Punkte, wo die Funktion größer ist als 0, dann kann die Funktion also nicht bis ganz nach links oder ganz nach rechts reichen, weil sonst wären im Abschluss die Randpunkte von Omega mit dabei und das Ding wird nicht mehr in Omega liegen. Also Träger in Omega bedeutet, die Funktion muss schon vor dem Ende von Omega verschwunden sein. Wir müssten also zum Beispiel so eine Funktion hier haben, wo dann der Träger von Phi, also hier haben wir Phi und hier unten das Intervall, das wäre dann entsprechend der Träger von Phi, der Abschluss der Punkte, wo das Phi größer ist als 0. Das heißt, wenn Sie sich so eine Funktion vorstellen, so eine Testfunktion, die ist immer schon verschwunden, bevor der Rand von Omega erreicht ist. Der Träger von Phi hat einen echten Abstand zum Rand von Omega. Man kann zeigen, abgeschlossene Mengen und kompakte Mengen. Also wir hatten angenommen, so Phi ist kompakt und in Omega drin, dann ist das Komplement von Omega abgeschlossen. Träger von Phi und Komplement von Omega ist kompakte Menge und abgeschlossene Menge. Die haben immer einen Mindestabstand, da passt ein Epsilon, passt da immer dazwischen. Ja, also das ist so, dass so, wenn Sie so wollen, ist das Gegenteil von dem Raum, den wir gerne definieren möchten. Das ist nämlich der Raum der furchtbar glatten Funktionen, wo alles toll ist. Die sind zäh und endlich und wir haben keine Probleme mit Rändern. Jetzt definieren wir uns auf dem Raum noch einen Konvergenzbegriff, der auch einfach absolut traumhaft sein soll. Also Definition 2.3, Konvergenz von Testfunktionen. Was wäre die schönste, stärkste Art von Konvergenz, die wir uns da vorstellen können, wenn wir eine Folge haben von Testfunktionen? Phi k, k Element n, Teilmenge der Testfunktion auf einer Menge Omega. Omega im ganzen Abschnitt immer eine offene Menge im R hoch n. Dann heißt die konvergent im Sinne des Raums der Testfunktion, also konvergent in d von Omega, falls die folgenden beiden Eigenschaften gelten. Ich fange mal mit b an, das ist die natürlichere Eigenschaft. Wenn Sie hier c- und endlich Funktionen haben, eine c- und endlich Funktionenfolge, die gegen eine andere Funktion, gegen eine andere c- und endlich Funktion konvergiert, dann könnten Sie zum Beispiel sagen, die sollen gleichmäßig konvergieren. Das ist ein starker Begriff. Jetzt haben wir aber noch Ableitung und sollen die Ableitung auch noch gleichmäßig mit konvergieren. Und jetzt haben wir ganz, ganz furchtbar viele Ableitungen. Dann wäre quasi der stärkste Konvergenzbegriff, den wir uns vorstellen können, alle Ableitungen. Alle Ableitungen, die wir irgendwie bilden können. Alle partiellen Ableitungen, Omega-Teilmenge R hoch N. Also haben wir N partielle Ableitungen, das entsprechend noch höherer Ordnung. Egal wie wir das machen, alle partiellen Ableitungen sollen jeweils konvergieren gegen die partielle Ableitung der Zielfunktion und das Ganze auch noch gleichmäßig. Das wäre so das Stärkste, was uns da einfallen würde. Also das heißt, wenn wir das aufschreiben wollen, wir nehmen die Multi-Index-Notation, die kennen Sie sicherlich. Ich glaube, wir haben sie in der Numerik von Differentialgleichungen bestimmt auch mal verwendet. Also wann immer wir einen Multi-Index haben, n 0 hoch n, das heißt, wir haben hier einen Tupel von n natürlichen Zahlen, die auch 0 sein können. Alpha ist also eine Kombination von n natürlichen Zahlen. Dann soll d Alpha Phi ist entsprechend die Ableitung, wo wir das Phi so oft abgeleitet haben, wie in dem ersten Eintrag von Alpha drin steht, so oft leiten wir nach x1 ab, so oft wie es im zweiten Eintrag steht, so oft leiten wir nach x2 ab und so weiter. Also würden wir alle Alphas durchlaufen, dann heißt das Phi und alle partiellen Ableitungen, egal welche, die sollen, diese Folge hier soll für jedes Alpha in n0 das hier gleichmäßig gegen d Alpha Phi konvergiert. Das heißt also, Sie nehmen sich irgendeine partielle Ableitung von Phi k, vergleichen das mit der entsprechenden Ableitung von Phi und dann ist das Supremum über alle Funktionswerte, über ganz Omega von dem Betrag davon, das sind ja reellwertige Funktionen, die wir hier haben, dann soll das Supremum von dem Betrag davon, das soll gegen 0 konvergieren, wenn k gegen unendlich geht. Und das Ganze soll funktionieren für jedes feste Alpha. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen stärker. Wir haben ja auch noch die Geschichte, also die haben ja nicht nur die tolle Eigenschaft, dass sie zäh und endlich sind, sondern die haben auch die tolle Eigenschaft, dass sie verschwunden sind vor dem Rand. Jetzt könnte es ja sein, dass wenn Sie da eine Folge von solchen Funktionen haben, dass die alle verschwunden sind vor dem Rand, aber dass die nächste Funktion rückt ein bisschen näher an den Rand, rückt ein bisschen näher an den Rand, rückt ein bisschen näher an den Rand und so weiter. Das möchten wir auch ausschließen. Also die sollen auch ihren Abstand vom Rand behalten. Auch in der Funktionenfolge, da soll es ein Epsilon geben, was in einer Umgebung vom Rand gibt, eine Epsilon-Umgebung vom Rand, sodass die gar nicht erst da reinkommen. Und das können wir zum Beispiel so formulieren, dass wir sagen, jedes einzelne Supremum von Phi k ist eine kompakte Menge. Jetzt können diese kompakten Mengen immer größer werden und das Omega ganz ausschöpfen, aber das soll nicht passieren. Es soll eine große kompakte Menge geben, die einfach alle Träger von Phi mit enthält. Damit haben wir sichergestellt, dass die Dinger nicht beliebig nah an den Rand rankommen. Also Teil A der Definition ist, es soll, das Ding heißt konvergente Folge in d Omega, falls eine kompakte Menge groß K Teilmenge Omega existiert, sodass jedes Phi klein k seinen Träger in groß K hat für alle K in N. Und beachten Sie wieder, kompakte Menge in offener Menge heißt nicht, kompakte Menge kann nicht gleich der offenen Menge sein, sondern kompakte Menge in offene Menge heißt, dass die kompakte Menge war. Ist kompakt, insbesondere auch abgeschlossen. Komplement von Omega ist abgeschlossen, gibt es also einen Mindestabstand. Das heißt, dieses K ist echt verschwunden, bevor der Rand von Omega kommt. Also das heißt, jedes Phi, also die Phi, das heißt im Wesentlichen, die Phi Ks kommen nicht beliebig nah an den Rand dran. Ja, das ist also, wenn Sie so wollen, die stärkste Art, wie Sie von Konvergenz sprechen können. Man könnte es noch ein bisschen verstärken, indem man hier noch irgendwie eine Gleichmäßigkeit bezüglich Alpha einführt, aber viel stärkere Konvergenz kann Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen, für C-Unendlich-Funktionen da viel mehr zu fordern. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, was ich hier mache, ist so ein bisschen mathematisch unsauber. Weil was ich hier mache, ist, ich definiere Ihnen einfach einen Begriff und sage, irgendeine Folge heißt konvergent, wenn das und das gilt. Das darf ich machen als Professor, da darf ich Ihnen mathematische Begriffe einfach irgendwie definieren, aber ich habe natürlich eine Verantwortung, wenn ich Ihnen einen Begriff definiere, den Sie schon kennen, wie Konvergenz, mit dem Sie ein intuitives Verständnis verbinden, dann sollte ich aufpassen, dass ich, was ich Ihnen da definiere. Also, um das ganz plakativ zu machen, Bemerkung 2.4, stellen Sie sich vor, Ihnen definiert jemand schlechte Definition von Konvergenz. Stellen Sie sich vor, ich sage Ihnen, wir definieren uns jetzt den Konvergenzbegriff um auf R und wir sagen, eine Folge konvergiert, eine Folge AK, K in N, Teilmenge R, konvergiert gegen ein A in R, das definieren wir uns als den Fall, dass A1 gleich A ist, wenn das erste Folgenglied gleich A ist. Ist eine mathematisch komplett wohldefinierte Definition. Damit können Sie für jede Folge sehr, sehr einfach nachprüfen, ob sie konvergiert und was der Grenzwert ist. Es konvergiert dann nämlich einfach jede Folge und den Grenzwert können Sie direkt ablesen. Das heißt, wir haben einfach ein viel, viel einfacheres Leben in der Mathematik. Trotzdem ist es offensichtlich eine sehr, sehr schlechte Definition von Konvergenz, weil damit Ihre ganze, also es ist sogar linear, also Sie haben eine Addition von Folgen, ist stetig bezüglich diesem Konvergenzbegriff. Aber es ist natürlich offensichtlich eine völlig hirnrissige Art, von Konvergenz zu sprechen, weil Sie mit Konvergenz automatisch verbinden, das ist irgendwie was, was im Unendlichen passiert. Wenn wir irgendetwas Konvergenz genannt haben, dann verbinden Sie damit automatisch gewisse Eigenschaften von Konvergenz, zum Beispiel, dass Sie endlich viele Folgenglieder weglassen können und der Grenzwert soll immer noch derselbe sein. Gilt mit der Definition offensichtlich nicht. Sie verbinden damit solche Dinge wie, vielleicht kennen Sie diese Teilfolgenargumente aus anderen Vorlesungen. Wenn Sie eine Folge haben, wo jede Teilfolge einen Häufungspunkt hat und alle Häufungspunkte sind derselbe Punkt, dann konvergiert schon die ganze Folge gegen diesen Punkt. Das sind alles Dinge, die verbinden Sie automatisch mit einem Konvergenzbegriff und die sind natürlich alle komplett weg oder wir müssten all das nochmal neu nachprüfen, wenn wir uns jetzt einfach selber nochmal neu Konvergenz definieren. Das heißt eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, sollte man nur dann von Konvergenz sprechen, wenn es eine Norm gibt, die diese Konvergenz induziert oder zumindest eine Metrik gibt, die diese Konvergenz induziert oder zumindest eine Topologie gibt, ein System offener Mengen gibt, was diese Konvergenz induziert. Weil wenn das der Fall ist, dann ist es wirklich eine Konvergenz in dem Sinne, wie Sie es bisher schon kennengelernt haben und dann ist der Begriff Konvergenz auch gerechtfertigt. Ansonsten sollten wir dem eigentlich auch einen neuen Namen geben. Also das wäre eine schlechte Definition von Konvergenz. Und die Folgerung wäre, der Begriff Konvergenz sollte nur verwendet werden, falls es eine zugehörige Norm, Metrik oder zumindest eine zugehörige Topologie gibt. Also wenn wir eine Norm haben, sodass Konvergenz bedeutet, die Norm von der Differenz von zwei unserer Elemente, die geht gegen Null, dann nennen wir es Konvergenz. Oder dass der Abstand von zwei Elementen gegen Null geht, dann nennen wir es Konvergenz. Oder aber wenn in jeder offenen Umgebung des Grenzwertes fast alle Folgenglieder drin liegen, also bis auf endlich viele, dann nennen wir es Konvergenz. Und tatsächlich ist das hier eine vernünftige Art der Konvergenz, die ich Ihnen definiert habe. Das ist also, was ich Ihnen hier definiert habe, ist nicht so ein Quatsch wie mit dem ersten Folgenglied, sondern es ist eine vernünftige Form der Konvergenz. Es gibt nämlich eine dazugehörige Topologie. Jetzt ist die dazugehörige Topologie ist was recht Technisches, wo auch nicht viel drinsteckt. Wenn Sie geübt sind mit Topologien, dann können Sie sich die einfach aus den Eigenschaften selber rauskonstruieren, einfach aus dieser Idee heraus, wenn ich irgendwie eine, also wie müssen die Umgebung aussehen, damit, wenn fast alles in der Umgebung ist, ich entsprechend diese Eigenschaften habe. Wenn Sie damit nicht geübt sind, ist das für Sie einfach nur, sind das für Sie einfach nur technische Eigenschaften, und wir werden diese Topologie nie brauchen in der Vorlesung. Das heißt, ich werde Ihnen die auch nicht hinschreiben und möchte Sie nur auf die Literatur verweisen. Es gibt tatsächlich eine Topologie, bezüglich der das Konvergenz ist. Es gibt ein System offener Mengen auf dem Raum. Also Sie können, es gibt ein System von Mengen, die Sie dann offene Mengen nennen, auf dem Raum der Testfunktion. Und mit diesem System von offenen Mengen, wenn Sie sagen, eine Folge konvergiert gegen einen Grenzwert, wenn in jeder offenen Menge, die diesen Grenzwert enthält, fast alle Folgen, die da drin liegen, dann kommt genau dieser Konvergenzbegriff bei raus. Aber für alles Praktische, was wir machen, werden wir diese beiden Eigenschaften A und B verwenden. Satz 2.5. Es existiert eine Topologie, die wir nur nicht brauchen werden, auf D von Omega, die die Konvergenz aus Definition 2.3 induziert. Und es gilt noch ein bisschen mehr. D von Omega ist nämlich ein sogenannter vollständiger topologischer Vektorraum. Vektorraum ist es offensichtlich, also die Definition hatten wir letzte Woche an der Tafel, also C-Unendlich-Funktionen, wo der Träger kompakt ist und in Omega drin liegt. Wenn Sie die Dinge addieren, skalare Vielfache davon bilden, bleiben das offensichtlich C-Unendlich-Funktionen. Wenn Sie die Dinge addieren, dann ist der Träger höchstens die Vereinigung der beiden kompakten Mengen, das ist wieder kompakt, und skalare Vielfache ist der Träger höchstens die kompakte Menge selber, außer wenn Sie es mit 0 multipliziert haben, dann ist er ganz weg. Das bleibt also auch in jedem Fall kompakt. Das heißt, ein Vektorraum ist es auf jeden Fall. Der ist topologisch, weil auf ihm eine Topologie existiert, und typischerweise macht man in die Definition topologischer Vektorraum, steckt man auch noch mit rein, dass die Vektorraumoperationen auch stetig sein sollen. Also die Summe von zwei konvergenten Folgen soll wieder konvergent sein gegen den Grenzwert, skalare Vielfache sollen wieder konvergent sein gegen denselben Grenzwert. Das sehen Sie aber an diesen beiden Eigenschaften auch sofort. Wenn Sie zwei Folgen nehmen und addieren die, und die konvergieren jeweils, alle Ableitungen konvergieren gegen die entsprechende Ableitung des Grenzwertes, konvergiert auch die Summe gleichmäßig, weil die Summe von zwei gleichmäßig konvergenten Funktionen folgen, ebenfalls wieder gleichmäßig konvergiert, skalare Vielfache genauso. Und auch hier klappt das offensichtlich, wenn für die eine Folge so ein Groß K existiert, für die andere Folge so ein Groß K existiert, nehmen Sie die Vereinigung der beiden Ks, dann haben Sie was für die Summe gilt. Skalare Vielfache entsprechend analog. Also das heißt, das Ding ist ein vollständiger topologischer Vektorraum. Das heißt, die Vektorraumoperationen sind stetig. Und dann packt man noch ein ganz bisschen mehr typischerweise rein in den topologischen Vektorraum, denn es könnte ja so sein, dass der Limes nicht eindeutig ist, je nachdem, wie viel Topologie Sie schon gemacht haben. Sie können sich Topologien hinschreiben, die sind so, dass Sie zum Beispiel sagen, nur die leere Menge und die komplette Menge heißen offene Mengen. Und dann hätten Sie das in jeder Umgebung des Grenzwertes liegen immer alle Folgenglieder. Also wenn der Punkt selber mit drin liegt in der offenen Menge, muss es die ganze Menge gewesen sein, weil es gibt nur leere Menge und ganze Menge an offenen Mengen. Das heißt, in jeder Umgebung von jedem Punkt liegt einfach auch alles andere. Das heißt, jede Folge in diesem trivialen topologischen Raum konvergiert einfach gegen alles. Also für jede Folge haben Sie nicht nur einen Grenzwert, sondern ganz, ganz viele Grenzwerte, nämlich alle anderen Punkte in dieser Menge drin. Das heißt, um solche trivialen Dinge auszuschließen, dass man das nicht, da werden auch die Vektorraumoperationen stetig. Was wir noch fordern, ist das, was man typischerweise mit reinbringt und mit dem man sicherstellt, dass der Grenzwert dann auch eindeutig ist. Und das kann man zum Beispiel so formulieren, dass man fordert, dass einelementige Mengen sind abgeschlossen. Damit kann man sich überlegen, wird der Grenzwert automatisch eindeutig. Und es gilt noch ein bisschen mehr, das werden wir nicht brauchen in der Vorlesung, aber es gilt auch noch, dass der Raum vollständig ist, das heißt, Cauchy-Folgen konvergieren bei Cauchy-Folgen bei einem topologischen Vektorraum, Sie haben ja keine Norm oder Metrik mehr, da müssen Sie sich überlegen, wie Sie Cauchy-Folgen überhaupt definieren. Und das kann man so machen, dass Sie sagen, eine Folge ist eine Cauchy-Folge, wenn die Differenzen, die Sie bilden können für diese Cauchy-Folgeneigenschaften, wenn diese Differenzen irgendwann in jeder Umgebung von der Null liegen. Also auf die Art und Weise kann man Cauchy-Folgeneigenschaften auch in topologischen Vektorräumen definieren. Dafür brauchen Sie das Minus, ohne die Vektorraumoperation wäre schwierig. In nur topologischen Mengen ist es nicht mehr so leicht mit Cauchy-Folgen, aber in topologischen Vektorräumen haben Sie dieses Minus und die Umgebung der Null und damit können Sie Cauchy-Folgen definieren, sich dann überlegen, konvergiert jede Cauchy-Folge und das kann man tatsächlich alles nachrechnen für das D von Omega. Was wir in dieser Vorlesung immer nur brauchen werden, ist, wenn wir Konvergenz nachrechnen wollen, ist das äquivalent zu diesen beiden Eigenschaften. Und diese Systeme, dieses abstrakte technische System von offenen Mengen wird gar nicht auftauchen, aber es ist eben gut zu wissen, das gibt es, es ist wirklich eine Konvergenz, die wir da haben. Ja, jetzt haben wir also, wenn Sie so wollen, das Gegenteil von dem eingeführt, was wir gerne hätten. Ich habe Ihnen versprochen, wir werden einen Ableitungsbegriff einführen, der ist so allgemein, dass wir auf einmal Sprungfunktionen ableiten können. Und die Idee wird sein, das so ähnlich zu machen, wie wir die komplexen Zahlen, oder wie Sie die komplexen Zahlen eingeführt haben in den ersten Semestern, dass Sie nämlich der Wurzel aus minus 1, dass Sie die irgendwie mit in den Raum reingenommen haben, indem Sie einen größeren Raum konstruiert haben, indem Sie Ihren Körper eher wiedergefunden haben und wo die Körperoperationen entsprechend ja, so eingebettet waren, über einen Körperhomomorphismus eingebettet waren, sodass es egal ist, ob Sie in R rechnen oder in den größeren Körper rechnen. In dem größeren Körper gab es eine Wurzel aus minus 1 und dann sagen Sie entsprechend, das ist eine Erweiterung, wo das Wurzel aus minus 1 jetzt mit dabei ist. So ähnlich machen wir es. Die Ableitung von der Sprungfunktion wäre anschaulich sowas wie die Delta-Distribution, die Sie vielleicht aus dem Nebenfach kennen, sowas wie die Dichte einer Punktmasse, überall 0, an einer Stelle ganz furchtbar unendlich. Und jetzt basteln wir uns etwas, wo dieses Ding mit drin ist und finden dann da drin den Raum der normalen Funktion wieder als Teilraum davon, machen das Ganze so, dass es egal ist, ob Sie Funktionen in dem kleineren Raum oder in dem größeren Raum addieren und dann haben wir entsprechend einen größeren Vektorraum, wo unser Teilraum der Funktion mit drin liegt. Das heißt, wir möchten etwas, unseren Funktionenraum, wo so Dinge wie stetige Funktionen drin sind, aber auch unstetige Funktionen mit drin sind, die Sprungfunktion mit drin ist, den möchten wir gerne noch größer machen. Jetzt haben wir das Gegenteil gemacht, wir haben ihn erstmal kleiner gemacht und haben diesen ganz kleinen Raum von C- und Endlich-Funktionen genommen, wo die ganz, ganz furchtbar glatt sind. Und der Trick ist jetzt, wir definieren uns den Raum, der uns eigentlich interessiert. Den kriegen wir darüber, den nennen wir dann den Raum der Distribution. Diesen Raum kriegen wir darüber und das wird jetzt erstmal völlig abstrakt sein. Erinnern Sie sich dran, als Sie die Frage, was ist die Wurzel aus minus 1 betrachtet haben, da haben Sie das nicht direkt betrachtet, sondern Sie haben höchstwahrscheinlich zwei Tupel von Zahlen eingeführt und dann haben Sie auf irgendeine ganz komische, also haben Sie Addition davon natürlich eingeführt und auf eine ganz komische Art und Weise Multiplikation eingeführt auf diesen zwei Tupeln von reellen Zahlen. Und das hat ja erstmal überhaupt gar nichts mit der Frage von Nullstellen von Polynomen und Wurzel aus minus 1 zu tun. Aber Sie haben dann in diesem Raum eher wiedergefunden, und konnten das Problem lösen. So machen wir das hier auch. Wir führen etwas ein, was erstmal gar nichts mit Funktionenräumen zu tun zu haben scheint. Wir führen uns nämlich ein, stetige, lineare, funktionale, klein f, von dem Raum der Testfunktion, d Omega, nach R. Und diese Dinger, die nennen wir aus einem Grund, der im Moment noch völlig unklar ist, verallgemeinerte Funktionen oder auch Distributionen. Und bezeichnen sie, also die Menge aller solcher verallgemeinerten Funktionen oder Distributionen, mit D' von Omega. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben hier das D von Omega. In dem D von Omega waren ja drin klein Phis, die von Omega, was eine Teilmenge ist vom R hoch N, nach R gehen, Phi in C unendlich, sub phi kompakt und in Omega drin. Also wir haben hier Funktionen, die gehen von Omega nach R. Wir haben einen Raum von ganz furchtbar schönen solchen Funktionen, von ganz furchtbar glatten solchen Funktionen. Und jetzt haben wir etwas, das kriegt eine solche Funktion. Und was macht das? Das nimmt sich diese Funktion und bildet die ab auf eine reelle Zahl. Jetzt müssen wir von den Begrifflichkeiten ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt schon mal mindestens zwei Funktionen. Das Phi ist selber eine Funktion und jetzt wird dieses Phi auch noch in eine andere Funktion eingesetzt. Deswegen macht man das typischerweise so, die Phis, die nennen wir Funktionen. Das F, wo man dann eine Funktion reinsetzt, dann nehmen wir die anderen äquivalenten Begriffe, die wir haben in der Mathematik und sagen zum Beispiel eine Abbildung dazu oder wir sagen, wenn es nach R geht, in die Skalaren reingeht, nennen wir so Dinge auch gerne Funktionale. Das heißt, wir nennen das F immer ein Funktional und dann wird also eine Funktion in das Funktional eingesetzt. Aber mathematisch gibt es keinen Unterschied zwischen dem Begriff Abbildung, Funktion, Funktional. Das ist alles genau das Gleiche. Nur wenn wir Funktionen in Funktionen einsetzen, ist es schön, wenn wir sie sprachlich unterscheiden können. Ja, so ein bisschen motiviert haben wir es letzte Woche schon, dass wir uns überlegt haben, die Delta-Distribution, die ist gerade sowas, wenn wir die zusammenschreiben mit irgendeiner anderen Funktion in ein Integral, soll da gerade die Auswertung von der anderen Funktion an der Stelle 0 rauskommen. Das heißt, die ist gerade sowas, was einer Funktion den Funktionswert an der Stelle 0 zuordnet. Also von daher schwebt das schon irgendwie mit drin, dass diese Dinger vielleicht das sind, was uns später mal helfen wird. Aber bisher ist das einfach, sind das die zwei Tupel. Die es bei den komplexen Zahlen waren. Es ist noch völlig unklar, warum da irgendwie normale Funktionen, warum das ein Oberraum von dem Raum der Funktionen sein soll oder warum das den Funktionenbegriff in irgendeiner Art verallgemeinert. Wir nehmen noch eine recht suggestive Schreibweise. Also eigentlich ist das Ding mathematisch jetzt erstmal was. Das ist das klein f und das kriegt ein klein phi. Zum Beispiel das Integral über Phi zu bilden, das wäre so etwas. Das können Sie sich vorstellen. Das Integral über Phi zu bilden ist, mit stetig müssen wir noch klären, aber ist sicherlich ein lineares Funktional. Das ordnet jeder Funktion eine Zahl zu, nämlich das Integral über diese Funktion. Das wäre zum Beispiel sowas. Mathematisch müssten wir das schreiben als f von Phi. Jetzt ist das Ding allerdings eine lineare Funktion. Und da ist es ganz, ganz praktisch, wenn man das so schreibt, dass man diese Linearität auch direkt in der Schreibweise mit drin hat, dann rechnet man nämlich auch automatisch richtig damit. Und das schreiben wir auch so, dass wir sagen, wir nehmen sowas wie Skalarprodukt oder duale Paarungsklammern und sagen, eckige Klammern f, phi, das soll einfach bedeuten f von phi. Denn wenn Sie sowas hier haben, dann rechnen Sie automatisch in beiden Komponenten linear. Und in der bezüglich der zweiten Komponente stimmt schon, also f, phi 1 plus phi 2 wäre f von phi 1 plus phi 2. F ist aber eine lineare Funktion, also f von phi 1 plus f von phi 2. Das heißt, in der zweiten Komponente, was Lineares, können Sie einfach so auseinanderziehen, wie es bei einem Skalarprodukt der Fall wäre. In der vorderen Komponente haben wir noch nicht definiert, was die Summe von zwei Distributionen ist, aber wir werden es einfach so definieren, dass, dass es auch so gilt, dass die F1 plus F2 von Phi wird einfach als F1 von Phi plus F2 von Phi definiert sein. Dementsprechend ist das eine schöne suggestive Schreibweise, sodass einem die Linearität in beiden Komponenten sofort klar ist. Das Ganze nennt man auch den sogenannten Dualraum. Wir werden es nur an der Stelle brauchen, aber für diejenigen von Ihnen, die vielleicht noch andere Vorlesungen in die Richtung gehört haben oder je nachdem, wie Sie lineare Algebra gehört haben, Sie können sich dahinter vorstellen, was wir hier diese Konstruktion, dass Sie einen Vektorraum haben und dann betrachten Sie die linearen Funktionale von dem Vektorraum nach R. Können Sie sich vorstellen, der Vektorraum R hoch n, da wären die linearen Funktionale von R hoch n nach R, wären die Matrizen mit einer Zeile, damit es nach R geht, und n Spalten, damit es vom R hoch n ausgeht. Das heißt, das wären gerade die liegenden n-dimensionalen Vektoren. Das heißt, der Dualraum vom R hoch n wäre im Wesentlichen der R hoch n selber, eben mit den stehenden Vektoren und die dazugehörigen liegenden Vektoren. Und das können Sie für jeden Vektorraum machen, dieses Spielchen, den Dualraum dazu zu bilden. Und da gibt es oft recht interessante Effekte, die da passieren. Und je nachdem, und wenn Sie eben noch einen Normbegriff haben oder zumindest eine Topologie, dann nimmt man typischerweise nicht nur die linearen Funktionale, sondern die stetigen linearen Funktionale. Im Endlichdimensionalen haben Sie all diese Probleme nicht, weil endlichdimensionale Abbildungen einfach immer stetig sind. Deswegen müssen Sie sich da nicht drum kümmern, ob Sie die noch als stetig voraussetzen oder nicht. Ja, jetzt sage ich hier stetig. Und was bedeutet stetig? Ich habe Ihnen versprochen, diese Topologie werden wir nie brauchen. Aber eigentlich bräuchten wir an der Stelle jetzt die Topologie. Weil stetig bedeutet typischerweise in der Literatur, wenn man sonst nichts dazu sagt, bedeutet stetig bei topologischen Räumen, Urbilder offener Mengen sind offen. ähnlich und bei Metriken und Normen äquivalent ist die Frage, stetig bedeutet, gibt es den Begriff folgenstetig, vertauscht die Abbildung mit dem Limes von Folgen. Ist bei Normen und Metriken ist beides äquivalent, bei Topologien ist es nicht mehr äquivalent. Dementsprechend müssten wir an der Stelle jetzt wirklich diese Topologie betrachten, um nachzuprüfen, ob irgendeine Abbildung wirklich stetig ist oder nicht. Zum Glück müssen wir das auch nicht, denn es gilt der folgende Satz, Satz 2.7. Wenn Sie irgendeine Abbildung haben auf dem Raum der Testfunktion, zum Beispiel nimm die Funktion und integriere sie oder nimm die Funktion und werte sie an der Stelle 37 auf, sind offensichtlich lineare Funktionale auf dem Raum der Testfunktion. Wenn Sie jetzt nachprüfen wollen, ob die stetig sind, dann müssen Sie nur das Folgende nachprüfen. Ein lineares f von d Omega nach r ist genau dann stetig auf d Omega. Also das wäre alles, was wir noch bräuchten, damit es eine Distribution ist. Also es ist genau dann eine Distribution, falls es folgenstetig ist. Also dieser Unterschied zwischen stetig und folgenstetig, der muss uns an der Stelle, der in topologischen Räumen normalerweise da ist, der muss uns an der Stelle nicht kümmern. Und das liegt daran, dass dieser d-Omega-Raum eben recht speziell ist und das liegt daran, dass die Dinger linear sind. Also in anderen Räumen, das gilt nicht für jedes lineare Funktional auf dem topologischen Vektorraum, das gilt auch nicht für jedes nicht-lineare Funktional auf d-Omega, aber es gilt für lineare Funktionale auf d-Omega. Da klappt das Ganze, wir müssen nur nachprüfen, ob es folgenstetig ist. Das heißt, das Einzige, was wir nachprüfen müssen, wäre das, was man intuitiv so gemacht hätte, wenn einem der Unterschied in topologischen Räumen nicht bewusst wäre mit der Stetigkeit und Folgenstetigkeit. Wir würden nämlich nachprüfen, wenn wir unser f haben, setzen eine Folge phi k ein, konvergiert das dann gegen f, phi für alle Folgen phi k von Testfunktionen mit phi k gegen phi in d Omega. Je nachdem, wie viele weiterführende Vorlesungen Sie schon gehört haben in Richtung weiterführende Analysis, in Richtung unendlich dimensionale Räume, sind Sie es vielleicht schon gewohnt. Ansonsten weise ich Sie hier nochmal ganz deutlich darauf hin. Sie sind in den ersten Semestern, werden Sie darauf trainiert, den Konvergenzbegriff zwar ganz mathematisch sauber einzuführen, aber Sie machen sich eigentlich nie Gedanken bezüglich welcher Norm die Konvergenz gilt, sondern Sie haben einen Raum und dann haben Sie die Konvergenz da drauf. Sie haben den Raum R hoch n, irgendwie den Vektorraum, das sind die Räume, die so auftauchen in den ersten Semestern, R oder R hoch n oder C hoch n, und dann haben Sie die Konvergenzbegriff da drauf. Und Konvergenz ist das gleiche wie komponentenweise Konvergenz, ist das gleiche wie Konvergenz in jeder Norm, die Sie hinschreiben können, weil alle Normen sind äquivalent. Das heißt, Sie sagen, die Folge konvergiert dagegen. Sie sagen typischerweise nicht dazu und auch in der Schreibweise Limes und so, da ist kein Platz, um dazu zu sagen, bezüglich welcher Topologie konvergiert das denn jetzt. Wenn Sie mit Funktionenräumen arbeiten, dann gibt es typischerweise verschiedene Konvergenzbegriffe. Meinen Sie den gleichmäßigen Konvergenz der Funktionenfolge? Meinen Sie eine punktweise Konvergenz der Funktionenfolge? Meinen Sie eine Konvergenz im Sinne dieser Testfunktionenraum? Das heißt, gewöhnen Sie sich an, wann immer hier irgendwas mit Konvergenz steht, machen Sie sich klar, ob Sie gerade wissen, bezüglich welcher Topologie diese Konvergenz gilt. Also insbesondere hier, Sie haben eine Folge von Testfunktionen, die konvergiert gegen eine Testfunktion. In welchem Sinne? Im Sinne, was wir eingeführt haben am Anfang der Vorlesung, nämlich in diesem Testfunktionssinne. Phi k konvergiert gleichmäßig gegen Phi, alle partiellen Ableitungen konvergieren gleichmäßig gegen Phi, gibt einen großen gemeinsamen Träger von den Phi k's. Und wenn das der Fall ist, dann soll diese Konvergenz hier gelten. Und diese Konvergenz hier ist eine Konvergenz in R. Das f bildet das phi k nach R ab, das heißt, das sind reelle Zahlen. Das ist eine Folge von reellen Zahlen, die konvergiert im normalen R-Sinne, also Betrag von der Differenz davon geht gegen 0, konvergiert die gegen diese reelle Zahl. Also diese Dinge hier, ich schreibe Ihnen das hier in Klammern dazu, in R konvergiert das Ding. Ja, Beweis möchte ich Ihnen nicht ausführen. Wenn Sie das interessiert mit den topologischen Vektorräumen und die Feinheiten, die wir hier zum Glück alle nicht brauchen, wenn wir mit Distributionen nur umgehen wollen, dann finden Sie das in einem sehr empfehlenswerten Buch. Es ist von Rudin, das Buch Functional Analysis. Und da finden Sie das in Abschnitt 6.6, topologische Vektorräume, was man da wirklich machen kann und wie man damit funktionalanalytisch umgeht. Für uns ist die gute Nachricht an der Stelle, wir können mit diesem ganzen Raum so umgehen, Stetigkeit heißt einfach Folgenstetigkeit und Folgenstetigkeit, wann diese Folge konvergiert, dafür haben wir unsere beiden Eigenschaften, um das nachzurechnen. Das heißt, wir müssen diese Topologie und so, das können wir komplett wieder vergessen. Wir wissen, es gibt eine Topologie im Hintergrund, das ist wirklich der Konvergenzbegriff, wie Sie ihn vorher schon kannten, aber um irgendwas damit praktisch zu rechnen, reichen uns die äquivalenten Eigenschaften. Ja, dann, den machen wir noch vor der Pause, dann gibt es natürlich die ganz spannende Frage. Ich habe Ihnen gesagt, das ist sowas wie die Zweitupel bei den komplexen Zahlen. Wir haben jetzt einen abstrakten Vektorraum definiert, das ist offensichtlich ein Vektorraum, wir werden es gleich noch anmerken, aber das sehen Sie jetzt schon, dass es ein Vektorraum ist. Wir haben jetzt einen abstrakten Vektorraum definiert und dieser abstrakte Vektorraum wird jetzt die Erweiterung sein von unserem Vektorraum der normalen Funktionen, also sowas wie eine Sprungfunktion, die wird Teil sein von diesem Vektorraum und die Ableitung von der Sprungfunktion, die wird auch noch Teil sein in diesem größeren Vektorraum, obwohl die nicht mehr Teil der normalen Funktion, des Vektorraums der normalen Funktionen ist. Und wie machen wir das Ganze? Wir müssen jetzt also sagen, ja, bei den komplexen Zahlen, in welchem Sinne ist R ein Teil dieser komischen Zweitupel, die man definiert hat. Definition und Satz 2.8, Funktion als Distribution, in welchem Sinne ist eine Zahl auch ein Zweitupel? Naja, das war einfach der Sinn, Sie nehmen sich die Zahl, 0, interpretieren das später als Realteil plus 0 mal Imaginärteil, und aber formal ist erstmal die Zahlen, die erst R sind, mit einem 0 hinten dran gehangen, auch Zweitupel. Dann haben Sie sich überlegt, dass alle Rechengesetze in R dann auch für diese Zweitupel mit 0 gelten. In dem Sinne ist also R ein Teilkörper dieses Zweitupelkörpers geworden, und in diesem neuen Zweitupelkörper, den Sie dann komplexe Zahlen genannt haben, gab es aber die Wurzel aus minus 1. So machen wir das hier auch. In welchem Sinne ist eine Funktion auch eine Distribution? Alles, was wir fordern werden, ist, dass die Funktion lokal integrierbar sein soll. Also jede lokal integrierbare Funktion klein f von Omega nach R erzeugt durch die Vorschrift f, phi soll sein das Integral f von x, phi von x dx auch eine Distribution f. Das heißt, wann immer Sie eine lokal integrierbare Funktion haben, lokal integrierbar heißt, das Ding ist messbar und über jede kompakte Menge können Sie den Betrag von dieser Funktion integrieren und es kommt was Endliches bei raus. Dann existiert dieses Integral, weil das Phi ist C unendlich. Das können Sie zum Beispiel abschätzen. Also Betrag von diesem Ausdruck, erstmal Produkt ist dann auch messbar. Betrag von diesem Ausdruck können Sie abschätzen, das Phi einfach gegen sein Supremum über die kompakte Menge, Träger ist kompakte Menge, also hat das Ding Maximum. Das heißt, das können Sie einfach abschätzen gegen sein Maximum, bleibt stehen das Integral über den Betrag von F und auch nur noch über den Träger von Phi. Das ist eine kompakte Menge, also von daher existiert dieses Integral immer. Also wann immer das F lokal integrierbar ist und Sie müssen sich schon anstrengen, Dinge hinzuschreiben, also müssten Sie jetzt Fs hinschreiben mit so einer schlimmen Singularität, dass Sie über die Singularität nicht drüber integrieren können. Solange Sie das nicht machen, können Sie jede Funktion auch als Distribution ansehen. Ich möchte Ihnen, ja, weichen wir vom Skript ab, für den Beweis möchte ich Ihnen das gerne ganz sauber hinschreiben, einfach um den Unterschied klar zu machen. Ich bin hier mathematisch unsauber. Ich sage, eine lokal integrierbare Funktion erzeugt hierdurch eine Distribution. Das ist aber ja nicht dasselbe. Ein Eintupel, eine Zahl in R, ist nicht dasselbe wie der Zweitupel, R, diese Zahl, 0. Das identifizieren Sie später und sagen, in dem Sinne ist R eine Teilmenge von C. Aber erstmal sind das mathematisch zwei verschiedene Objekte. Machen wir hier das auch und definieren uns das für den Moment, nennen wir das Ding TF. Also wann immer Sie eine Funktion f haben, haben Sie eine Distribution tf, die dazu gehört. Das heißt nicht, dass Sie jede Distribution auf diese Art und Weise bekommen. Und wenn das so wäre, wäre es langweilig. Wir wollen ja gerade die Funktion damit erweitern. Es kann sein, dass es stetige lineare... Sie haben eine Frage, ja?
Setzt Distribution nicht voraus, dass es linear ist?
Ja, tut's. Wenn Sie hier in Gedanken, wir rechnen es gleich nach, aber wenn Sie hier Gedanken in Phi 1 plus Phi 2 einsetzen, können Sie es auseinanderziehen, haben Sie f mal Phi 1 und f mal Phi 2. Aber müssen wir nachrechnen, ist Teil des Satzes. Also Definition, wir definieren es so und der Satz wird sein, das Ding ist wirklich eine Distribution. Dafür müssen wir nachrechnen, das Ding ist linear und wir müssen nachrechnen, das Ding ist stetig. Also linear war bezüglich des Phis. Und beachten Sie, das ist eben gerade, also beachten Sie die Feinheit, dieses TF soll linear sein bezüglich der, also als Abbildung von Phi nach R. Also das heißt nicht, dass dieses F, was hier steht, eine lineare Funktion sein muss. Also Sie haben hier irgendwelche ganz, also egal was für eine Funktion Sie hier nehmen, der Ausdruck hier wird linear in Phi sein. Das heißt nicht, dass das F irgendwie linear in X sein muss. Das ist überhaupt gar nicht damit drin. Ja, also jetzt haben wir unsere Distribution, die haben wir auf die Art und Weise erzeugt. Jetzt kriegen wir manche, also auf die Art und Weise kriegen wir Distributionen, aber wahrscheinlich nicht alle. Denken Sie an sowas wie das Auswerten einer Funktion an der Stelle 0. Das wird gerade die Delta-Distribution werden. Das können Sie wahrscheinlich nicht als so ein Integral schreiben, denn es gibt ja nichts, was Sie ins Integral schreiben können zusammen mit einer Funktion, damit gerade der Wert an der Stelle 0 rauskommt. Weil es das aber gibt, die Distribution, die sich erzeugen lassen durch normale Funktionen, die nennt man auch regulär. Also eine Analogie, die komplexen Zahlen, die durch die zwei Tupel, die sich haben erzeugen lassen durch eine reelle Zahl, indem ich reelle Zahl 0,0 geschrieben habe, das sind die regulären komplexen Zahlen, das sind nämlich einfach die reellen Zahlen als Teilmenge der komplexen Zahlen. Ja, jetzt möchten wir das gerne so machen, dass wir sagen, das F und das TF, das identifizieren wir miteinander. Und ich habe es sogar eben schon hingeschrieben, da erst weggewischt. Also wir möchten zwischen F und TF keinen Unterschied mehr machen, so wie sie sonst auch keinen Unterschied machen zwischen der reellen Zahl und der reellen Zahl als Teilmenge der komplexen Zahlen, sondern Sie haben sich einfach daran gewöhnt, dass Sie das eine als identifizieren Sie mit dem entsprechenden Teilraum der komplexen Zahlen und es ist egal, wo Sie rechnen, also können Sie auch beides komplett miteinander identifizieren. Dafür müssen ein paar Eigenschaften gelten, damit Sie diese Identifikation machen können. Und eine der Eigenschaften ist, wenn Sie das F auf TF abbilden, muss diese Geschichte injektiv sein, denn wenn Ihnen zwei verschiedene Funktionen dieselbe Distribution definieren würden, wenn Ihnen zwei verschiedene reelle Zahlen als komplexe Zahlen aber dieselben wären, dann wäre die Identifikation nicht besonders gut. Dann hätten Sie ein Problem mit der Identifikation. Also das werden wir zeigen müssen. Zwei reguläre Distributionen. Das können wir jetzt auch mit der Schreibweise schön schreiben. Es gilt TF gleich TG, genau dann, wenn F gleich G gilt. Also wenn zwei Funktionen als Distributionen gleich sind, dann müssen sie auch als Funktionen gleich gewesen sein. Von rechts nach links ist es trivial, weil wir haben das TF dadurch definiert. Von links nach rechts ist es nicht klar. Also es könnte ja sein, dass eine Funktion mit allen Testfunktionen immer dasselbe rauskommt, wenn wir das so ins Integral schreiben. Und dass wir irgendwie ein F1 hier im Integral immer dasselbe liefert wie ein F2 hier im Integral mit allen Phis eingesetzt. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre das keine gute Identifikation. Also eine Identifikation von zwei Mengen setzt voraus eine bijektive Abbildung zwischen den beiden Mengen, sonst verlieren Sie den Gleichheitsbegriff. Letztlich geht es darum, die Strukturen aus der einen Teil, aus dem Teilmenge in der größeren Menge wiederzufinden. Was Sie hiermit wiederfinden, ist die Struktur Gleichheit. Wenn Gleichheit in der einen Menge gilt, muss auch Gleichheit in der anderen Menge gelten. Ansonsten wäre es blöd, die eine Menge als Teilmenge der anderen Menge zu identifizieren. Wenn diese Geschichte gilt, dann haben Sie also eine injektive Abbildung von F nach TF. Die ist auch surjektiv, wenn Sie sich auf die TFs, wenn Sie sich auf die Distributionen beschränken, die dadurch erreicht werden können. Das heißt, Sie haben eine bijektive Abbildung zwischen den lokal integrierbaren Funktionen und einer Teilmenge der Distribution. Und dann können Sie sagen, Sie identifizieren das. Das wäre die Mindestanforderung, die man stellt. Dann kann man sagen, man sieht das eine als Teilmenge des anderen an. Jetzt hätten wir noch gerne ein bisschen mehr. Das machen wir aber. Und das machen wir aber alles erst später. Wir möchten auch noch ein bisschen rechnen können mit den Funktionen und das Rechnen soll dasselbe sein wie im Raum der Distribution. Das machen wir aber alles erst später. Aber hier dadurch, dass die Gleichheit schon mal sich überträgt, Das motiviert schon mal, dass wir f und tf miteinander identifizieren können. Und wenn es uns nur um Gleichheit geht, ist es egal, ob wir im Teilraum rechnen oder im großen Raum rechnen. Es ist egal, ob wir mit reellen Zahlen umgehen oder ob wir die reellen Zahlen als komplexe Zahlen ansehen. Denn reelle Zahlen sind genau dann gleich, wenn sie als komplexe Zahlen gleich sind. Ja, also identifiziere daher f und tf und betrachte den Raum der lokal integrierbaren Funktion, den nennt man typischerweise L1 log Omega als eine Teilmenge von Omega. Also was wir eigentlich haben ist, wir haben hier unseren Raum L1 log und wir haben eine injektive Abbildung in den Raum D-Omega und injektive Abbildung heißt, wir finden das L1 log, irgendwie das Bild von L1 log hier irgendwo wieder in dem Raum D-Omega. Das soll ein gestricheltes L1 log sein. Und das bedeutet, wir nehmen uns dieses, und das bedeutet, wir identifizieren das so, dass wir keinen Unterschied mehr machen zwischen L1 log und dieser Teilmenge, die sich aus dem Bild der Abbildung in der Menge D-Omega ergeben hat. Und zwischen dieser Menge und dem Bild dieser Menge haben wir, wenn das eine injektive Abbildung ist, eine bijektive Abbildung, weil aufs Bild ist es automatisch surjektiv. Ja, das möchte ich Ihnen vor der Pause noch schnell beweisen. Oder zumindest, ich beweise es Ihnen nicht in der kompletten Allgemeinheit, ich beweise Ihnen, dass die Dinger wirklich Distributionen sind und ich beweise Ihnen für stetige Funktionen, dass diese Gleichheit gilt. Und mache ein bisschen Handwaving, warum es auch für lokal integrierbare gilt. So, was haben wir zu beweisen? Wir haben uns dieses Ding hier definiert. Jetzt müssen wir erstmal zeigen, dass das wirklich eine Distribution ist. Also erstmal von Räumen her passt es, dass Phi jede Testfunktion, erstmal das Integral hier ist definiert für jede Testfunktion. Und es ordnet jeder Testfunktion eine reelle Zahl zu. Wir können eine Testfunktion hier einsetzen und am Ende kommt eine Zahl raus. Das passt schon mal. Also klar, TF geht schon mal vom richtigen Raum in den richtigen Raum, d Omega nach R. Außerdem, haben wir gerade schon drüber gesprochen, außerdem klar, dass TF als Funktion von Phi auf diesen Ausdruck hier ist linear, denn wenn Sie hier in Phi 1 plus Phi 2 einsetzen, können Sie das auseinanderziehen, Integral F mal Phi 1 plus Integral F mal Phi 2, skalare Vielfache rausziehen. Also ebenfalls klar, das Ding ist linear. Was nicht ganz klar ist, ist Stetigkeit, insbesondere ist die deswegen nicht ganz klar, weil das ist ja Stetigkeit bedeutet, Stetigkeit als ja, von einer Funktion von d Omega nach R. Also wir müssen zeigen, dass wir in dieser komischen Topologie, in dieser komischen d Omega Topologie stetig sind, haben aber glücklicherweise den Satz, der uns sagt, das ist gleich Folgenstetigkeit und haben die Definition, die uns sagt, Folge konvergiert genau dann, wenn diese Eigenschaften A und B gelten. Also das müssen wir nachrechnen für Stetigkeit. Wir müssen nachrechnen, dass es folgenstetig ist. Das heißt, wir müssen nachrechnen, wenn wir hier eine Folge Phi K einsetzen, dann konvergiert TF Phi K in R gegen TF Phi. Also zeigen wir Stetigkeit. Stetigkeit sei Phi K Teilmenge d Omega, Folge von Testfunktionen mit Phi k gegen ein Phi, eine Testfunktion. Und das Ganze Konvergenz im Testfunktionenraum. Dann werden wir gleich die kompakte Menge brauchen, die in der alle drin liegen. Da gebe ich gleich schon Namen. Also sei groß K Teilmenge Omega kompakt mit Träger Phi K in groß K für alle klein K. Das Ganze existiert ja nach Definition 2,3. Ja, und jetzt setzen wir es so an, wie es natürlich wäre. Wir haben eine Folge, die konvergiert. Wir müssen zeigen, dass TF ist folgenstetig. Das heißt, wir müssen zeigen, TF Phi K konvergiert gegen TF Phi. Also schauen wir uns das Ganze an. Was macht TF Phi K? Was macht TF Phi K? Konvergiert das gegen TF Phi? Also könnte man das jetzt hinschreiben und könnten wir uns überlegen, können wir das irgendwie so umformen, dass es gegen TF Phi konvergiert. Machen wir es uns einfacher, ziehen wir TF Phi gleich von ab, dann müssen wir nur zeigen, dass es gegen 0 geht und haben mehr, mit dem wir rumrechnen können. Also das hier minus TF Phi und am Ende, wenn wir zeigen können, Betrag davon geht gegen 0, dann haben wir gezeigt, TF Phi K konvergiert gegen TF Phi. Was ist das? TF Phi K war per Definition das F integriert mit dem Phi K. Also Integral über Omega f von x, Phi k von x. Dieser Ausdruck hier ist dasselbe hier, nur mit Phi statt Phi k. Also haben wir das nochmal minus das Integral über f von x, Phi von x. Können wir es gleich zusammenbringen auf ein Integral, können das f von x gleich ausklammern, haben wir hier f von x, Phi k von x minus Phi von x stehen. Integriert über Omega. Nun, und das sieht ja schon gar nicht schlecht aus, weil jetzt sind wir auf normaler Analysis-Ebene, irgendwie ein Integral, da steht eine Differenz von Funktionen drin. Das schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass das gegen 0 konvergiert. Nehmen wir gleich den Betrag von dem Ausdruck, das ist ja das, was uns interessiert. Dann haben wir hier den Betrag von und dann ziehen wir den Betrag rein ins Integral. Dürfen wir mit Dreiecksungleichung, sind wir also kleiner gleich dem Integral über Omega Betrag f von x, spalten den gleich auf, mal den Betrag phi k von x minus phi von x. Ja, und den Betrag phi k von x minus phi von x, die sind ja ganz furchtbar brav. Das waren ja diese C- und Endlich-Funktionen mit kompakten Träger und die phi k's konvergieren gleichmäßig gegen das phi von x. Gleichmäßige Konvergenz heißt, das Supremum über den Betrag hiervon über alle x konvergiert. Also sogar das Maximum von dieser Differenz, das konvergiert gegen 0, heißt die gleichmäßige Konvergenz. Also wenn wir es hier eh den Betrag drin haben und wir möchten es ja eh irgendwie abschätzen, dann schätzen wir es gleich gegen sein Maximum ab. Also nehmen wir hier das Integral über f von x und schätzen diesen Betrag hier gleich ab gegen das Maximum über alle x in Omega Betrag phi kx minus phi von x. Und jetzt könnten wir uns überlegen, geht das eine gegen 0 und bleibt das andere. Also das hier wird gegen 0 gehen, weil die Dinge haben ja, also es ist ja gerade die gleichmäßige Konvergenz der Funktionenfolge phi k gegen phi, ist gerade äquivalent dazu, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 geht. Das heißt, wenn dieser Ausdruck hier beschränkt ist, dann ist alles gut. Damit dieser Ausdruck.
Ich würde natürlich eine Frage des Skripts, ja. Haben Sie es auch mit dem Supremum und jetzt überlege ich gerade, ob das Maximum überhaupt existiert.
Ja, also C- und Endlich-Funktion, kompakter Träger. Ja. Ja, es ist so ein bisschen. Man nennt diese Norm auf C, diese Norm, die gleichmäßige Konvergenz induziert. Ich nenne die meistens Supremumsnorm, deswegen bin ich immer ganz versucht, Supremum zu schreiben. Und wenn ich darauf achte, dann probiere ich ihm Maximum hinzuschreiben, um ihn deutlich zu machen, es ist wirklich ein Maximum. Aber es ist natürlich ein mathematisches Äquivalent, weil das Supremum ist tatsächlich auch ein Maximum. Und für diese Testfunktion wird es auch einfach immer angenommen, weil stetig auf kompakten Träger. Ja, also dieses Ding hier konvergiert gegen 0, da phi k gleichmäßig gegen Phi konvergiert. Das heißt, von unseren großen Eigenschaften haben wir überhaupt noch gar nicht viel gebraucht. Wir haben überhaupt nur die gleichmäßige Konvergenz der Funktionenfolge gebraucht, von gar keiner Ableitung. Auch diesen gemeinsamen Träger haben wir noch gar nicht gebraucht. Den brauchen wir aber doch, weil wir haben nur vorausgesetzt, dass das F lokal integrierbar ist. Und jetzt könnte das Omega, wir haben nirgendwo gesagt, dass das Omega nicht ganz R auch N ist. Das Omega könnte eine unbeschränkte Menge sein, das F könnte eine Funktion sein, die, ja, die einfach unbeschränkt ist. Nehmen wir sowas wie F von X gleich die konstante Funktion. Dann möchten wir natürlich auch, also die konstante Funktion soll natürlich auch eine Distribution werden. Wenn wir schon den Raum der Funktionen irgendwie erweitern, dann möchten wir zumindest, dass konstante Funktionen auch mit drin sind. Also lokal integrieren, also wir möchten nicht unbedingt integrierbar fordern. Das ist schöner, wenn wir nur lokal integrierbar fordern. Die konstante Funktion ist eben nicht über alles integrierbar, aber über jede kompakte Teilmenge integrierbar. Hier haben wir ein Problem, weil wir hier das Integral von f von x über ganz Omega bräuchten. Aber brauchen wir zum Glück nicht, weil wir können ja einen Schritt zurückgehen. An der Stelle hier wissen wir ja, da stehen ja Phi Ks und Phi noch mit drin. Das heißt, wenn die Phi Ks gleich 0 sind, das Phi gleich 0 ist, ist das Integral E gleich 0. Das heißt, dieses Integral hier ist eigentlich nur das Integral über die große kompakte Menge, weil überall sonst ist dieser Ausdruck hier E 0. Das heißt, hier haben wir nur das Integral über die große kompakte Menge und dann ist das hier einfach ein fester Wert. Das hier konvergiert gegen 0 und damit konvergieren wir insgesamt gegen 0. Damit ist die ganze Geschichte stetig. Ja, das heißt, lineare Funktionen vom richtigen Raum in den richtigen Raum folgen stetig. Wissen wir dasselbe wie stetig für diesen Raum und lineare Dinger. Das heißt also, unser f, unser tf ist tatsächlich eine Distribution auf Omega. Und ich schiebe Ihnen die ohnehin sehr kurze Pause heute noch ein Stück weiter raus, weil ich Ihnen das andere auch gerne noch fertig zeigen möchte, nämlich dass die Identifikation auch tatsächlich gerechtfertigt ist, dass es egal ist, ob ich von Funktionen oder von Distributionen rede und insbesondere dann TF und F einfach miteinander identifiziere. Ja, also wir müssen noch zeigen, diese Geschichte hier, Stern. Und ich werde Ihnen Stern nur beweisen für stetige Funktionen. Also wir zeigen Stern nur für den Fall, dass klein f eine stetige Funktion ist auf Omega. Und den allgemeinen Fall finden Sie zum Beispiel im Buch von Walter. Also sowohl Walter als auch Rudin haben Sie hinten im Skript, haben Sie die ganz korrekte Literaturangabe. Das Buch von Walter ist nun sehr in die Jahre gekommene Einführung in die Distribution. Aber ich finde es immer noch einfach eins der schönsten Bücher. Es ist so im Vorlesungsstil geschrieben, alles wird bewiesen, das können Sie wirklich so von vorne nach hinten durchlesen. Auch wenn wenig Bilder drin sind und es sehr eng geschrieben ist, dann sehen Sie den Unterschied zur heutigen Literatur. Aber es ist wirklich einfach eins der schönsten Bücher dazu. Und da finden Sie den allgemeinen Beweis. Ich werde Ihnen ein bisschen Handwaving zeigen, woran es liegt, dass es auch im allgemeinen Fall gilt. Also die Frage ist jetzt, wenn Sie zwei Dinge als Distribution gleich sind, sind sie dann auch als Funktionen gleich? Oder anders formuliert, wenn ich Ihnen die Distribution gebe, also ich gebe Ihnen eine Blackbox, da können Sie Testfunktionen reinstecken und kommen Zahlen raus. Also habe ich Ihnen die Distribution. Dann habe ich Ihnen die Distribution gegeben. Und ich sage Ihnen, es gibt eine Funktion dazu, so das Integral über die Funktion mal der Testfunktion genau das ist, was da rauskommt bei dieser Blackbox. Können Sie mir dann die Funktion zurückrekonstruieren? Ist die irgendwie eindeutig dadurch bestimmt, dass ich weiß, was bei diesen Integralen rauskommt? Und der Trick dabei ist, dass wir dafür unsere Funktionen, unsere einzigen Testfunktionen verwenden können, von denen wir schon wissen, dass die existieren. Wir haben nämlich wir haben im Wesentlichen ein Beispiel für Testfunktionen bisher, nämlich diese C-Unendlich-Funktionen, die irgendwie erst 0 sind, damit so eine e hoch minus x-Quadrat-Konstruktion sich von der 0 weglösen und C-Unendlich nach oben gehen, irgendwie so einen Peak machen und wieder runtergehen. Das sind bisher die einzigen, die wir analytisch eingeführt haben und die reichen aber zum Glück auch. Wenn wir die einsetzen in unsere Blackbox, kriegen wir die stetige Funktion wieder raus. Wie funktioniert das Ganze? Sei also f von Omega nach r stetig. Aber ich kenne es nicht. Was ich kenne, ist tf. Dann ist, ja, was könnten wir einsetzen in das tf? Nun, das tf macht damit Integral f mal diese Testfunktion. Und ich möchte gerne das f rausfinden, also am besten das f in jedem Punkt rausfinden. Also wenn ich schaffe, irgendwie f von x für jeden Punkt rauszufinden, dann kenne ich das f. Wie mache ich das? Ich muss also in das f was einsetzen, sodass in diesem Integral von dem f, dass nur ein ganz kleiner Teil davon gesehen wird. Ich habe hier irgendwie mein f. Es wuselt da rum. Jetzt kann ich das multiplizieren mit irgendeiner Testfunktion und mit dieser Testfunktion multipliziert das Integral darüber herausfinden. Wenn ich gerne herausfinden möchte, wie sieht mein f aus an diesem orangefarbenen Punkt hier und ich setze eine Testfunktion ein, die hier oben schon, die hier schon irgendwie 0 ist, die hier schon irgendwie ungleich 0 ist, dann hat das Integral von dem, dann ist das Integral von dem Produkt mit drin in dem Integral. Das heißt, das wird mir meine ganzen Werte irgendwie verfälschen. Das heißt, ich sollte etwas einsetzen als Testfunktion, was, machen wir eine neue Farbe dazu, ich sollte etwas einsetzen als Testfunktion, was möglichst 0 ist vor dem orangefarbenen Punkt und möglichst 0 ist nach dem orangefarbenen Punkt und mit dem Integral einfach nur diesen orangefarbenen Punkt raushaut. Das ist gerade die Delta-Distribution, die ist ja gerade keine Testfunktion. Das wird nicht klappen. Aber ich kann es ja zumindest mal eng darum ziehen. Also ich nehme meine Testfunktion, wir haben ja gezeigt, die gibt es mit beliebig kleinen kompakten Träger und dann nehme ich mir halt meine Testfunktion so, dass sie hier nur eine Umgebung vom Punkt sieht. Dann werde ich etwas rausbekommen, was eben nicht dieser orangefarbene Punkt ist, sondern irgendwie noch so ein bisschen von der Umgebung des orangefarbenen Punktes abhängt. Dann mache ich das Ganze mit einem noch engeren Peak, kriege ich was raus, was nur noch von einer kleineren Umgebung von dem orangefarbenen Punkt abhängt. Und dann mache ich das Ganze immer enger und dann hoffe ich, dass nur noch dieser Wert von dem orangefarbenen Punkt damit eine Rolle spielt. Und das funktioniert. Wir gucken uns nämlich an, TF mit der Funktion Rho Epsilon eingesetzt. Wobei Rho Epsilon, wenn Sie mitschreiben, ich werde hier wieder viel drin rumwischen gleich, wobei das Rho Epsilon so gerade dieses Rho Epsilon sein soll mit Rho Epsilon aus Beispiel 2,2, das ist dieser Peak-Funktion, die C unendlich ist, vorne 0, hinten 0, in der Mitte 0 kompakten Träger hat und ihren Träger nur eine Epsilon-Kugel hat und gerade so normiert war, dass die Fläche gleich 1 ist. Das müssten wir ausrechnen. Wenn wir das Ganze machen, dann käme daraus das Integral über f von x mal Rho Epsilon von x über x integriert. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn das hier, wenn an der Stelle hier meine 0 ist, das Rho Epsilon war ja gerade um eine Kugel um die 0 konzentriert, dann hätte ich zumindest irgendwie anschaulich die Hoffnung, dass das gegen f von 0 konvergieren könnte. Wenn ich das Ganze, also wenn meine Anschauung hier stimmt, dann habe ich vielleicht die Chance, dass das gegen f von 0 konvergiert. Denn das sieht von dem f immer nur noch kleinere Umgebungen von der 0 und es ist insgesamt auf 1, aber das Integral nur darüber ist 1. Also wenn ich so ein bisschen numerikmäßig vorgehe, würde ich sagen, das f von x ist ungefähr f von 0 plus was Kleines. Das f von 0 mal dem Ding hier gibt das Integral hier drüber, das ist gleich 1, gibt also gerade das f von 0 und das andere Kleine, wie viel sich das Ding irgendwie ändert um die f von 0 herum, das ist wenig, weil das Ding ja stetig ist. Also da habe ich eine ganz gute Chance. Machen wir es gleich so, dass wir davon abziehen, minus f von 0. Dann kann ich nämlich hier auch minus f von 0 machen und wird es leichter mit abzuschätzen. Ich hoffe ja, dass es gegen f von 0 konvergiert. Und das Ganze soll natürlich nicht nur klappen an der Stelle 0, sondern ich hätte eigentlich gern, dass ich das auch hinkriege an irgendeiner Stelle f von x 0. Ich mache das Argument gerade mal fertig, damit das Gleichheitszeichen an möglichst viel, also möglichst lange ein richtiges Gleichheitszeichen ist. Im Moment ist es kein richtiges, weil ich hier minus f von 0 dahinter geschrieben habe. Ich weiß, das Integral über Rho Epsilon ist 1. Das heißt, das f von 0 darf ich Ihnen direkt hier mit reinschreiben, weil das Integral über f von 0 mal Rho Epsilon, Integral Rho Epsilon ist 1, ist einfach gleich f von 0. Das heißt, das hier gibt einfach Integral f von x Rho Epsilon von x minus f von 0. Und jetzt könnte ich probieren, mir diesen Ausdruck hier zu betrachten, wieder irgendwie Beträge drauf reinziehen und hoffen, dass das irgendwie gegen 0 konvergiert. Ich möchte das aber ja nicht nur an einem Nullpunkt haben, sondern ich möchte das an irgendeiner Stelle haben. Ich möchte ja gern, dass hier nicht 0 steht, sondern einfach irgendeine andere Stelle x0. Und was mache ich dann? Naja, wenn ich das nicht an einem Nullpunkt haben möchte, dann nehme ich mein Rho Epsilon halt und verschiebe das an dem Punkt, wo ich es gerne hätte. Das heißt, was ich mir angucke, ist, das hier wäre das normale Rho Epsilon, so wie wir es definiert haben. Und wenn ich das jetzt gerne irgendwo anders hätte, um den Punkt x0 herum, dann wäre das nicht Rho Epsilon von x, sondern Rho Epsilon von x minus x0. Das heißt, alles, was ich machen muss, wenn ich das an der Stelle x0 haben will, ist nicht die Funktion Rho Epsilon, also der meiner Distribution gebe ich nicht die Funktion Rho Epsilon, sondern ich gebe die um x0 verschobene Funktion Rho Epsilon. Und jetzt haben wir so ein kleines Problem in der Notation, denn ich könnte dem Ding jetzt einen extra Namen geben. Ich könnte jetzt definieren, Rho Epsilon oben x0 ist die Funktion, die x abbildet auf Rho Epsilon von x minus x0. Eine andere Möglichkeit der Notation wäre zu schreiben, Rho Epsilon Punkt minus x0. Und was ich damit meine ist, die Funktion, die x abbildet auf Rho Epsilon x minus x0, die wird übergeben an das TF. Also eine ordentlichere Schreibweise wäre hier hinzuschreiben, x wird abgebildet auf Rho Epsilon x minus x0. Und es ist aber auch üblich, entweder das mit so einem Punkt zu schreiben oder auch manchmal ist es auch üblich, da wirklich ein x reinzusetzen und zu sagen, die Funktionen, die da drinstehen, die sollen alles Funktionen von x sein und der Rest immer stets ein Parameter. Wenn Sie das verwirrt, geben Sie dem Ding einen extra Namen und nennen das Ding Rho Epsilon oben x0, dann können Sie einfach Rho Epsilon oben x0 ohne Argument damit reinschreiben. Ja, und dann habe ich die Chance, dass es gegen f von x0 konvergiert und dass das für jedes x0 aus Omega funktionieren wird. Gucken wir uns das an. Geht das wirklich gegen 0? Beträge und Beträge reingezogen. Dann sind wir kleiner gleich. Selbes Argument wie vorhin. Beträge reingezogen, Beträge auf die beiden Komponenten verteilt. Das vordere, was hier steht, abgeschätzt. Nun, eigentlich habe ich hier mein Integral über Omega stehen, aber hier steht ja das Rho Epsilon von x mit drin. Minus x0, Entschuldigung. Mit drin. Das Ding hat ja seinen Träger nur in der Epsilon-Kugel um x0. Also Integral über Omega ist gleich nur Integral b Epsilon x0. Und dann kann ich den Betrag f von x minus f von x0, das Ding ist stetig, wird sich nicht viel ändern in der Umgebung. Schätzen wir das gleich gegen sein Maximum ab. Maximum f von x minus f von x0, x in der Epsilon-Umgebung um x0. An der Stelle muss ich aufpassen, das Maximum muss es jetzt nicht geben, das sind stetige Funktionen, aber auf einer offenen Menge. Das Maximum gäbe es erst, wenn ich hier zum Beispiel einen Abschluss nehme, oder Sie können auch einfach das Supremum nehmen auf der nicht abgeschlossenen Kugel, das wäre beides das Gleiche. Und mal noch das Integral über das Rho Epsilon. Und dieses Integral Rho Epsilon, die waren aber ja so normiert, dass es gleich 1 ist, fällt also einfach weg. Ja, das heißt, wir haben hier das Maximum der Funktionswerte um x0 herum. Und was passiert mit diesem Maximum? Nun, da wissen Sie, das ist gerade die Definition der Stetigkeit. Wenn Sie eine Funktion haben, die stetig ist, heißt das, für alle Epsilon existiert ein Delta, sodass Sie, wenn Sie in dieser kleinen Delta-Kugel um den Punkt sind, die Funktionswerte sich nur noch um Epsilon unterscheiden. Und insbesondere heißt das, wenn Sie mit den Deltas gegen 0 gehen, dann konvergieren Sie mit den dazugehörigen Epsilons gegen 0. Das heißt, das konvergiert gegen 0 für Epsilon gegen 0, da f stetig ist. Ja, und das bedeutet also, Tf Rho Epsilon Punkt minus x0 oder x minus x0, diese verschobene Rho Epsilon-Funktion eingesetzt, das konvergiert gegen f von x0 für Epsilon gegen 0. Das heißt, wenn ich Ihnen diese Blackbox gebe, die in Tf implementiert. Alles, was Sie machen müssen, ist, diese verschobenen Rho-Epsilons mit immer kleinerem Träger einzusetzen, und Sie kommen immer, immer näher dran an die Funktionswerte der zugrunde liegenden Funktion, und damit ist die zugrunde liegende Funktion insbesondere eindeutig bestimmt daraus. Also das bedeutet, wenn Tf gleich Tg ist, dann haben Sie einmal Tf, diesen Ausdruck, der müsste konvergieren gegen f von x0, das wäre aber das gleiche wie Tg, und der müsste auch konvergieren gegen g von x0, das heißt f von x0 ist gleich g von x0 in allen x0, und damit ist Tf, also Tf gleich Tg impliziert f gleich g. An der Stelle haben wir Stetigkeit ausgenutzt. Hier haben gesagt, eine Funktion, wir haben ausgenutzt, dass die Funktion um einen jeden Punkt herum nicht beliebig viel wackelt, sondern wenn Sie sich immer mehr um den Punkt herum konzentrieren, dass tatsächlich auch der Punkt rauskommt. Das könnte so aussehen, als ist das was, was für eine unstetige Funktion nicht gilt, weil da müssen Sie ja nicht beliebig nah dran kommen. Tatsächlich ist es aber, ja?
Wieso ist die, nochmal zum Schritt davor, ja.
F von x0 ist ja gleich das Integral f von x0 mal rho epsilon x minus x0 über Omega, wenn Sie wieder ausnutzen, dass das Integral über rho epsilon gleich 1 ist. Auf die Art und Weise kriegen wir die direkt mit rein. Also wir haben an zwei Stellen ausgenutzt. Hier haben wir ausgenutzt, dass das Integral rho epsilon gleich 1 ist. Und hier haben wir es nochmal ausgenutzt, weil hier steht auch noch ein Integral rho epsilon. Ja, was haben wir jetzt bei unstetigen Funktionen? Sieht es erstmal so aus, als gilt das vielleicht nicht, weil dieser Schritt hier nicht klappen würde. Dieses Maximum wird nicht gegen Null gehen. Allerdings ist es so, dass Funktionen können nicht beliebig unstetig sein. Also die Menge der Punkte, wo Sie solche Unstetigkeitsstellen haben, das können nicht beliebig viele sein. Und das können Sie, je nachdem, wie viel Maßtheorie Sie gehört haben und wie viel über die Lebesgue-Sätze Sie gehört haben, das ist ein bisschen fortgeschritteneres Wissen. Hier ist es tatsächlich so, dass wenn Sie eine Lebesgue-integrierbare Funktion haben, also wenn Sie eine lokal integrierbare Funktion haben, dann haben Sie fast überall Lebesgue-Punkte. Und Lebesgue-Punkt heißt gerade, wenn Sie in der Umgebung von einem kleinen Punkt integrieren und machen diese Umgebung, diese Kugeln, über die Sie integrieren, immer, immer kleiner, dann kommt im Limes gerade der Funktionswert raus und das Ganze klappt fast überall bis auf eine Nullmenge von Punkten. Das heißt, genau dasselbe Argument, nicht mehr hier mit dem Maximum, aber bis hierhin. Diese Geschichte hier, die konvergiert auch gegen f von x0 für unstetige Funktionen oder sogar für ganz allgemeine lokal integrierbare Funktionen. Nur gilt das dann eben nicht mehr für jedes x0, sondern es gilt nur noch für alle x0 bis auf eine Nullmenge. Das heißt, diese Identifikation von zwei Funktionen, die ist tatsächlich, die gilt auch für lokal integrierbare Funktionen in dem Lebesgue-Sinne, dass Sie aus der Distribution kriegen Sie die Funktion bis auf eine Nullmenge wieder raus. Also wenn Sie sagen, lokal integrierbare Funktionen identifizieren wir, wenn die sich nur bis auf eine Nullmenge unterscheiden, dann ist das genau die Identifikation, die Sie auch auf den Distributionen haben. Also ich wetsche es Ihnen hier noch mit rein. Argument klappt bis auf Nullmenge auch für f in L1 log. Und das braucht aber ein bisschen höhere Analysis. Wenn Sie die haben, kennen Sie diese Sätze, dann haben Sie wahrscheinlich auch dieses Integral f von x, wo epsilon schon mal gesehen. Wenn Sie die nicht haben, reichen mir die Vorlesungen nicht, um Ihnen so viel über Lebesgue-Theorie zu beweisen. Von daher muss ich ja an der Stelle ja, auf den Walter verweisen, beziehungsweise auf die Analysis-Literatur verweisen. So, dann haben wir uns jetzt aber wirklich die wenig Pause, die wir machen, nämlich die 5 Minuten Pause verdient und machen entsprechend, was haben wir denn? Ja, also in der Analogie zu komplexen Zahlen, da hatten wir das so gemacht, wir hatten reelle Zahlen, wir möchten gerne, ja, wir sind unbefriedigend dadurch, dass die reellen Zahlen, dass wir da keine Wurzel aus minus 1 bilden können, dass es Polynome gibt in R, wo es keine Nullstellen so gibt. Deswegen haben wir diesen größeren Raum eingeführt, die komplexen Zahlen, und in den komplexen Zahlen gab es dann auf einmal die Wurzel aus minus 1, und das war auch noch eine schöne Körpererweiterung von R. Was wir jetzt haben, ist diesen Raum der komplexen Zahlen, den haben wir eingeführt, das ist unser Raum der Distribution. Wir wissen, wie, in welchem Sinne unsere Funktionen auch selber Distributionen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da alles Tolles drin in dem Raum der Distribution, was in dem Raum der Funktion nicht drin ist. Und das ja wahrscheinlich wichtigste Beispiel, was da drin ist, ist die Delta-Distribution. Beispiel 2,9. die Delta-Distribution. Wann immer Sie einen Punkt Z in Omega haben, können Sie sich definieren, die Distribution, die nennen wir dann Delta Z, die kriegt eine Testfunktion Phi. Und was macht die mit der Testfunktion Phi? Sie wertet die Testfunktion Phi an der Stelle Z aus. Dann ist das Ding offensichtlich eine Funktion vom Raum der Testfunktion in die reellen Zahlen. Also Delta Z geht von d Omega nach Phi. Das Ding ist offensichtlich linear in Phi. Denn Delta Z, Phi 1 plus Phi 2 ist Phi 1 plus Phi 2 ausgewertet, ist Phi 1 ausgewertet plus Phi 2 ausgewertet. Skalare Vielfache genauso. Das Ding ist ebenfalls offensichtlich stetig. Denn Stetigkeit gleich Folgenstetigkeit für Distributionen. Folgenstetigkeit heißt Phi K konvergiert gegen Phi im Testraum, im Testfunktionenraum-Sinne. Dann heißt Delta Z Phi K ist Phi K ausgewertet. Delta Z Phi ist Phi ausgewertet. Das heißt, die Frage ist, konvergieren die Phi Ks an der Stelle Z gegen Phi von Z? Und im Testfunktionenraum-Sinne war Konvergenz ja gleichmäßige Konvergenz der Funktion mit aller Ableitung, also insbesondere gleichmäßige Konvergenz nur der Funktion, also insbesondere Konvergenz an der einen Stelle Z, die uns interessiert. Das heißt, das ist, wenn Phi K gegen Phi konvergiert in D Omega, konvergiert Phi K von Z gegen Phi von Z für alle Z und damit ist eben konvergiert Delta Z Phi K gegen Delta Z Phi. Das heißt, dieses Ding ist offenbar, wir haben es gerade nachgerechnet, eine Distribution. Und das Ding nennt man die Dirac'sche Delta-Distribution oder in ganz vielen, also gerade in den Naturwissenschaften, als es kein streng mathematisches Buch ist, dann nennt man die auch typischerweise Delta-Funktion und nicht Delta-Distribution. Man geht noch weiter. Das Ding ist, wir überlegen uns, oder zumindest Handwaving, können wir uns überlegen, das Ding ist keine reguläre Distribution. Es gibt keine Funktion, die Sie schreiben können zusammen mit dem Phi ins Integral und dann kommt das Phi nur an der einen Stelle raus. Das überlegen Sie sich schnell, dass das nicht funktionieren kann, weil wenn Sie das Phi nur an der einen Stelle abändern würden, dann wird das den Integralwert nicht verändern. Dann wäre es natürlich auch keine Testfunktion mehr, weil es dann nicht mehr stetig wäre. Aber Sie können sich überlegen, dass Sie das Phi ja in einer ganz, ganz kleinen Umgebung C unendlich abändern würden. Also wenn es etwas gäbe, ich mache das mal so, ich schreibe das so rum, dann habe ich es leichter darauf zu zeigen. Es gibt keine Funktion Delta Z von x mit Phi von Z gleich Integral Delta Z von X Phi von X dx. Überlegen wir uns warum. Damit das gilt, müsste es erstmal so sein, dass dieses Ding sich nicht ändert, wenn Sie das Phi abändern außerhalb der Stelle Z. Das heißt, wann immer Sie das Phi abändern außerhalb der Stelle Z, muss trotzdem genau das Gleiche rauskommen. Und damit können Sie sich leicht überlegen, wenn Sie auf das Phi einen Rho Epsilon drauf addieren würden, wobei dieses Rho Epsilon so ein bisschen verschoben ist, sodass es den Punkt Z nicht berührt, dann würde sie hier immer noch dasselbe rauskommen. Das würde also bedeuten, dass Delta Z von x mal jedem Rho Epsilon gleich 0 ist. Und mit dem Argument von eben, gilt nur für stetige Funktionen, aber eben, was eben auch für Lines-Log-Funktionen gilt, würde dann folgen, dass das Delta Z von x an jeder Stelle gleich 0 sein muss, bis auf die Stelle Z. Und da das eine Nullmenge ist, ist es also insgesamt die Nullfunktion. Das heißt, so eine Funktion kann es nicht geben. Es gibt keine lokal integrierbare Funktion, sodass dieser Integralausdruck gerade Phi von Z gibt. Und dann zeigen, so ein Ding gibt es nicht. Nichtsdestotrotz verwendet man in den Naturwissenschaften das trotzdem als Schreibweise. Das heißt, in den Naturwissenschaften, in der Physik, wenn Sie Physik als Nebenfach haben, da schreibt man nicht sauber, eckige Klammern, Delta Z, Phi, sondern man schreibt unsauber diesen Integralausdruck hin. Und solange Sie in dem Integralausdruck sonst nichts auseinanderziehen, ist alles, was die Physiker machen, korrekt, wenn Sie diese Integralausdrücke ersetzen durch eckige Klammern, Delta Z, Phi. Also es gibt keine dazugehörige Funktion, die das Delta Z erzeugt. Delta Z ist keine reguläre Distribution. wenn Sie so wollen, das ist unser i. Es gibt keine reelle Zahl, die das i erzeugt hätte. Es gibt keine reelle Zahl, die als komplexe Zahl gleich i ist. Es gibt keine Funktion, die als Distribution diese Delta-Distribution ist. Nichtsdestotrotz ist es nicht unüblich, diese Schreibweise trotzdem zu verwenden. Die Schreibweise zwei Stern ist, schreibt man in der nicht-mathematischen, das ist nicht abwertend gemeint, in der nicht-mathematischen Literatur dennoch üblich und eben sehr anschaulich. Man stellt sich vor, es gäbe so eine Funktion und sagt, in irgendeinem gewissen idealisierten Sinne, das soll das Ding irgendwie eine Art Limes sein oder sowas. Und dann stellt man sich vor, dass es so ein Ding doch gäbe. Und solange das mit dem Phi zusammen im Integral bleibt, ist auch alles gut. Und wenn es ohne ein Phi im Integral steht, interpretiert man das als ein Delta Z mal eine 1-Funktion, die dann aus und wieder auf 0 runtergebracht wurde, sodass einfach gleich 1 rauskommt. Und dann haben Sie mit diesem Ding, was Sie da formal ins Integral schreiben, haben Sie der Vorstellung einen Namen gegeben von einer Funktion, die überall 0 sein muss, wie wir uns gerade überlegt haben. Die sieht von dem Phi von x nichts außer dem z. Also wenn wir das Phi abändern, ändert sich das nicht. Das heißt, die kann außerhalb von dem z, muss die überall 0 gewesen sein. Und im Punkt z, überall 0. Und im Punkt z muss aber irgendwie so viel passiert sein, dass das Integral darüber, wenn das Phi von zum Beispiel gleich 1 wäre, dass das in diesem Punkt dann doch 1 rauskommt, Fläche 1 hat. Das heißt, man stellt sich dieses Ding gerade vor als die Dichte einer Punktmasse. Also Delta Z ist Dichte einer Punktmasse. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, nehmen Sie sich so Rho Epsilon Zs und lassen die Dinger immer enger werden, immer höher werden, dann wäre das, was da idealisiert als Limes rauskommt, wäre gerade das, wie man sich diese Delta-Distribution vorstellt. Und tatsächlich ist das Ding sogar, wir werden noch ein Limes einführen auf dem Raum der Distribution und bezüglich dieses Limes in diesem größeren Raum ist das Ding hier tatsächlich der Limes der Rho Epsilons mit immer engerem Träger und Epsilon gegen 0. Ja, also das heißt, wir haben das Ding gefunden in dem größeren Raum, was wir gerne hätten. Wir haben unser i gefunden, wir haben einen Raum konstruiert, wo jetzt das, was wir gerne hätten, nämlich die Dichte einer Punktmasse drin ist. Was wir noch nicht haben, ist, dass das Ding hier wirklich die Ableitung von der Sprungfunktion ist. Und das fangen wir heute zumindest noch an, vielleicht kriegen wir es sogar noch fertig. Definition und Satz 2.10. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden uns überlegen, wie wir rechnen können in dem Raum der Distribution. Denn bisher ist die Sache noch ziemlich langweilig. Also bisher haben wir hier unsere Menge der normalen Funktion, L1 log, lokal integrierbar zumindest. Also keine so schlimmen Singularitäten drin, dass wir nicht drüber integrieren können. Wir haben hier unseren Raum der Distribution, d' von Omega. Und wir wissen, wir haben da unsere injektive Abbildung, die uns das Ding hier rein abbildet, sodass wir den Raum entsprechend hier wieder drin finden. Also hier haben wir das Bild von L1 log, haben wir wieder gefunden. Angenommen, wir haben da jetzt irgendwie zwei Funktionen drin. Klein f und klein g. Dann wissen wir, unser klein f und das klein g, die finden wir hier irgendwo wieder. Klein f, klein g, die sind auch hier irgendwo. Das wäre eigentlich tf, aber wir unterscheiden nicht mehr. Also f gleich tf, wir unterscheiden das nicht mehr in der Notation. Ich schreibe ab sofort einfach immer nur noch f statt tf. Und hier haben wir irgendwo das g drin gefunden. Und wir können hin und her springen. Jetzt wollen wir aber nicht nur hin und her springen, wir machen mit Funktionen, weil wir typischerweise noch mehr machen. Was wir zum Beispiel machen wollen, ist, wir wollen die Summe von den zwei Funktionen nehmen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wollen die Summe von zwei Zahlen nehmen und dann müssten Sie immer dazu sagen, ich meine die Summe aber in R oder ich meine die Summe aber als komplexe Zahlen. Stellen Sie sich vor, die Summe von zwei Zahlen als komplexe Zahlen wäre das nicht das gleiche wie die Summe dieser beiden Zahlen als reelle Zahlen. Dann wäre das irgendwie, dann wäre es kein Teilkörper. Also dann wäre irgendein Teil der Struktur, wäre weg in C oder wäre nicht verträglich mit dem, was in C passiert. Aber das wäre blöd, dann würde man das nicht, dann wäre diese Identifikation, würde einem Probleme machen. Also was wir wollen ist, wenn Sie jetzt die Summe von den beiden Dingern nehmen, hier blauer Punkt, ich muss vielleicht besser lesen, wenn Sie hier das f plus g nehmen und nehmen die Summe hier in L1 log, dann soll gefälligst auch das rauskommen, was rauskommt, wenn Sie Tf und Tg als Distribution miteinander davon die Summe bilden. Also das soll gefälligst auch zu diesem hier gehören. Und beachten Sie, dass dieses Plus hier ist das L1 log Plus. Ich schreibe Ihnen jetzt kein kleines L1 log ans Plus dran, das könnten Sie nicht mehr lesen und ich nicht mehr schreiben. Und dieses Plus hier ist eigentlich ein Tf plus Tg und das Plus mit dem kleinen Index d'Omega. Also die zu f gehörige Distribution und die zu g gehörige Distribution addiert im Raum der Distribution. Genauso wie Sie es in komplexen Zahlen haben. Eine reelle Zahl als komplexe Zahl angesehen, im Komma-Null-Tupel. Die andere reelle Zahl als komplexe Zahl angesehen, Komma-Null-Tupel. Und das Ganze addiert in den komplexen Zahlen, muss dasselbe ergeben, wie vorher die Zahlen in R addiert und dann die komplexe Zahl zugeordnet. Sonst macht es einen Unterschied, ob Sie in R plus rechnen oder in C plus. Rechnen. Definition und Satz 2.10. Teil A. Wie machen wir das also, damit das gilt? Oder fragen wir uns, gilt das schon? Die Antwort ist, wissen wir nicht, weil wir haben ja noch nicht gesagt, was die Summe von zwei Distributionen ist. Also definieren wir uns die Summe von zwei Distributionen einfach so, dass es gilt. Angenommen, wir haben zwei Distributionen, f und g in d' und ich spare mir ein bisschen Schreibarbeit, dass ich das Omega weglasse, wenn es eben um dieselbe Menge Omega geht. Und Skalar Lambda in R definiere f plus g die Distribution durch f plus g, ja, wir müssen sagen, was macht f plus g mit einer Testfunktion? F plus g mit einer Testfunktion soll machen, f angewendet auf die Testfunktion plus g angewendet auf die Testfunktion. Das ist eine sehr kanonische Definition, also einfach Punkt, das würde man punktweise Summe von zwei Abbildungen nennen, dass ich einfach sage, die Summe von zwei Abbildungen ist, ich setze das Ding in beide Abbildungen ein und summiere dann. Und Sie rechnen sofort nach, dass es sich dann verträgt mit dem, was wir in L1 log haben, weil f plus g phi für eine reguläre Distribution wäre gerade Integral f von x plus g von x phi. Das wäre dasselbe wie Integral f von x phi mal plus g von x plus Integral g von x phi, wäre also gleich f, phi plus g, phi. Das heißt, auf die Art und Weise ist es egal, ob Sie die Summe in L1 log bilden oder da auf der rechten Seite bilden. Machen wir dasselbe noch für skalare Vielfache. Lambda f in d' wird definiert durch Lambda f, phi, Doppelpunkt gleich. Ja, auch hier wieder, wir hätten gerne, dass für die Fs, die regulär sind, wo das Integral Lambda f mal phi ist, für die soll es dasselbe sein, wie als Funktion Lambda mal f gerechnet. Was können wir also definieren? Integral Lambda mal f phi, naja, das können wir das Lambda ja einfach rausnehmen, wäre Lambda mal Integral f von phi, also bietet es sich an, das Ding so zu definieren, dass wir sagen, das ist dasselbe wie Lambda f, phi. Und das wäre dann auch dasselbe, wie wenn Sie f anwenden auf Lambda phi, weil das f ist ja eine lineare Funktion. Das heißt, dieses Gleichheitszeichen hier kommt aus der Definition von Distributionen, dass sie lineare Funktionale sind. Und dann schon den Beweisteil, dann müssen wir in der nächsten Woche A nicht mehr beweisen. Klar, dies sind Distributionen. Überlegen wir uns schnell, warum. Also das Ding hier, was hier ist, ordnet offensichtlich jeder Testfunktion eine reelle Zahl zu. Es ist offensichtlich linear in der Testfunktion. Wenn Sie in phi 1 plus phi 2 hier einsetzen, dann können Sie das auseinanderziehen, phi 1 plus phi 2, hier auseinanderziehen, phi 1 plus phi 2, wieder neu kombinieren. Das ist dasselbe wie das Ding mit phi 1 und plus phi 2 separat eingesetzt. Dasselbe mit skalaren Vielfachen. Es ist auch offensichtlich stetig, denn wenn Sie Stetigkeit nachprüfen wollten, hätten Sie Phi k konvergiert gegen Phi im Testfunktionenraum-Sinne, dann konvergiert aber f Phi k gegen f Phi, g Phi k gegen g Phi, das heißt f plus g, Phi k ist f Phi k plus g Phi k, konvergiert gegen f Phi plus g Phi ist wieder f plus g Phi, also f plus g Phi k konvergiert gegen f plus g Phi. Selbes Zeug bei Skalarenvielfachen. Das heißt, über diese einfache und suggestive Definition haben wir jetzt sichergestellt, dass in diesem Bild wir schon mal die Summen bilden können. Also Vektorraumoperationen können wir machen. Es ist egal, ob Sie mit Funktionen, solange Sie mit Funktionen nur wie mit Vektoren rechnen, Summen bilden und skalare Vielfache bilden. Solange Sie das machen, ist es egal, ob Sie sagen, das ist eine Funktion oder das ist eine Distribution. Ich muss nicht sagen, die Summe von zwei Zahlen in R oder in C, bezüglich R oder bezüglich C. Ich muss nicht sagen, die Summe von zwei Funktionen als Distribution oder als normale Funktion. Das ist eine schöne Eigenschaft und sie hat nochmal gerechtfertigt, warum wir diese eckigen Klammern nehmen. Denn wenn wir diese eckigen Klammern hier nehmen und Sie sehen irgendeinen Ausdruck, der so aussieht, dann sind Sie es gewöhnt, dass Sie in der vorderen Komponente und in der hinteren Komponente entsprechend das Ganze auseinandernehmen können, linear rechnen können. Solche Ausdrücke nehmen wir immer nur für Bilinearformen. Und in dem Sinne ist diese duale Paarung hier, Distribution-Testfunktion, ist eine Bilinearform in der vorderen und hinteren Komponente jeweils linear. Und deswegen ist die Schreibweise hier üblich, weil es diese Sache eben sehr, sehr suggeriert. Und die Linearität in der hinteren Komponente ist, weil Distribution linear ist, das in der vorderen Komponente, weil wir die Summe bei Distribution so definiert haben. Ja, und die wahrhaft spannende Sache, die machen wir dann nächste Woche. Da überlegen wir uns nämlich, wir hätten gerne, wenn hier von dem f eine Ableitung existiert, wenn das Ding C1 ist, dann soll die Ableitung hier rüber geworfen auch die Ableitung im Distributionssinne sein. Das heißt, wir werden uns einen Ableitungsbegriff überlegen im Distributionssinne, bei dem diese ganze Geschichte hier funktioniert, der also als Funktion abgeleitet dasselbe gibt wie als Distribution abgeleitet, wenn die Ableitung dann existiert im Funktionssinne. Und das Tolle wird sein, im Distributionssinne existiert die Ableitung einfach immer. Und damit schaffen wir es dann auch tatsächlich, dass die Ableitung von der Sprungfunktion wird gerade diese Delta-Distribution werden. Und das wird die Interpretation sein, wir machen das ja nicht aus Spaß an der Analysis, das wird die Interpretation sein, mit der partielle Differentialgleichung am Ende viel, 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 viel einfacher werden, als sie das vorher mit den finiten Differenzen waren, wenn wir uns durch dieses Theoriegebäude aufgebaut haben. Das dann alles ab nächster Woche und ich danke Ihnen fürs Zuhören.